Sie haben ja vor etwa einer Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem Sie von einer Untersuchung schreiben, die Sie in Saba, also einem Internierungslager in Tripolis, durchgeführt haben. Was haben Sie denn da genau untersucht und zu welchem Ergebnis sind Sie dabei gekommen?
Wir haben die Mangelernährung von Insassen, und zwar Erwachsenen und Kindern, in dem Internierungslager Saba untersucht. Und zwar gab es schon verschiedentliche Hinweise auf einen besorgniserregenden Zustand der Menschen, die dort interniert sind. Vielleicht ein Wort vorab. In Libyen gibt es, man könnte sagen, zweierlei Arten von Internierungslagern für Geflüchtete und Migranten. Und zwar die einen sind von der Einheitsregierung betrieben, also sozusagen offizielle Internierungslager. Und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von Internierungslagern, die gänzlich inoffiziell und fernab jeder Öffentlichkeit und auch jeglichen Zugang von internationaler Hilfe weiterhin betrieben werden. Zu denen haben auch wir Ärzte ohne Grenzen keinen Zugang. Und dort kann man sich also nur vorstellen, beziehungsweise wir sehen immer wieder Patientinnen und Patienten, die in diesen inoffiziellen Internierungslagern inhaftiert waren, haben wir dann, wenn sie es geschafft haben, diese Lager zu verlassen, kommen sie zu uns und dann sehen wir also sozusagen die Folgen von der Internierung dort. Das heißt, alles, was ich über offizielle Internierungslager sagen kann, muss man sich leider vorstellen, dass es nochmal deutlich dramatischer ist in anderen. Jetzt war es so, dass verschiedene inhaftierte Geflüchtete und Migranten davon gesprochen haben, dass sie manchmal oder regelmäßig sogar mehrere Tage ohne Essen auskommen müssen. Und die äußeren Anzeichen haben darauf geschlossen, dass es tatsächlich einige Fälle von wirklich akuter, schwerer Mangelernährung gibt, auch bei Erwachsenen. Daraufhin haben unsere Teams vor Ort an zwei Zeitpunkten eine möglichst vollständige Untersuchung durchgeführt. Und zwar haben sie mit nahezu allen zu diesem Zeitpunkt inhaftierten Menschen sprechen können und deren Daten aufgenommen. Und tatsächlich, das Ergebnis hat die Besorgnis leider unbedingt bestätigt, und zwar gab es 2% wirklich akute, schwere Mangelernährung und weitere 5% ebenfalls akute Mangelernährung, weitere 16% waren untergewichtig. Und das wiederum betrifft die Erwachsenen. Da vielleicht auch noch ein kurzer Zwischeneinschub. Und zwar ist es so, dass Mangelernährung üblicherweise eher bei Kindern und Kleinkindern auftritt, und bei Erwachsenen eigentlich wirklich nur, also in allerschwersten Hungerkatastrophen, wenn es nicht durch Krankheit indiziert ist. Und an dieser Stelle war es wirklich einfach so, dass die Menschen zu wenig Essen bekommen haben.
Seit wann ist denn Ärzte ohne Grenzen schon in diesem Internierungslager vor Ort?
Wir sind jetzt seit einigen Jahren in verschiedenen Internierungslagern. Man muss sich das so vorstellen, dass die Gesamtlage in Libyen derart instabil ist, dass wir nicht dauerhaft vollständigen Zugang zu allen offiziellen Internierungslagern haben, sondern das ist immer wieder ein Aushandlungsprozess, auch über die Frage des Umfangs der Leistungen, die wir dort erbringen dürfen. Seit einigen Jahren schon wissen wir, dass die Zustände in eben den offiziellen Internierungslagern keinerlei Standards menschenwürdiger Unterbringung entsprechen. Das heißt, wir versuchen insbesondere im Norden von Libyen, also in Küstenregionen Misrata, Tripolis und Homs, verschiedene Dienstleistungen zu erbringen, Menschen zu helfen, und zwar sowohl die sogenannte Emergency Care als auch eben primäre Gesundheitsleistungen.
Mit welchen Krankheitsbildern sehen Sie sich dann konfrontiert in diesen Internierungslagern?
Einmal müssen wir sagen, dass wir tatsächlich immer wieder die Folgen von Folter behandeln müssen, auch von sexueller Gewalt. Und zwar sowohl manchmal eben akut, das heißt relativ kurz nach dem Vorfall selbst, aber oftmals sind es auch eben Trauma, die schon länger zurückliegen, Wunden, die nicht behandelt wurden. Und im Übrigen sind das die, muss man sagen, klassischen Erkrankungen, Krankheitsbilder, die genau aufgrund der Lebensumstände auftreten. Das heißt, es sind Brandwunden, es sind Atemwegserkrankungen, es sind Hautkrankheiten, es ist oftmals Übelkeit, Schwindel, genau.
Wenn der Ernährungszustand vieler Patienten und Patientinnen im Internierungslager Saba jetzt dermaßen schlecht ist, mit welchen Bedingungen sehen Sie sich von Ärzten ohne Grenzen denn dort dann ganz generell konfrontiert?
Insgesamt muss man sich das alles ziemlich katastrophal vorstellen. In dem Bericht hatten wir auch erwähnt, dass ein Team von Ärzten oder mit medizinischem Personal von uns einen Raum entdeckt hat, in dem 31 Personen auf so kleinem Raum zusammengepfercht waren, dass sie sich noch nicht mal hinlegen konnten. Es ist unklar, wie lange die Personen dort schon eingesperrt waren. Also insgesamt ist es leider dramatisch. Es geht uns langsam auch so ein bisschen die Begrifflichkeit aus, weil Superlative sozusagen sind schon länger angebracht, aber es wird leider nicht besser, sondern wenn überhaupt immer schlimmer. Und es betrifft ja auch nach wie vor ziemlich viele Menschen. Also es sind in den sogenannten offiziellen Internierungslagern, müssen wir davon ausgehen, dass mindestens 5.700 Menschen aktuell interniert sind. Insgesamt im Land sind aber weit über eine 500.000 Geflüchtete und Migranten, die festsetzen, muss man sagen, die auch nicht auf kurze Zeit in irgendeine Richtung aufbrechen können. Es ist wahnsinnig schwierig, wenn man einmal in diesem, sag mal, Zirkel des Leidens innerhalb Libyens angekommen ist, das heißt eben interniert wird, dann von vielleicht gerne auch mal erpresst wird, die Familie wird erpresst, um aus dem Internierungslager rauszukommen, es wird Geld geschickt, dann kommt man an einen Schlepper, der bringt einen zur Küste, dann bringt einen jemand anderes aufs Meer, dann dort wird die sogenannte libysche Küstenwache informiert, die nimmt das Boot in Beschlag, bringt einen wieder zurück, man kommt wieder in ein Internierungslager, wird dort wieder festgehalten, zahlt vielleicht wieder Geld, um rauszukommen. Das ist, also muss man sich wirklich vorstellen, als ein Zirkel, was wir auch daran sehen, dass wir immer wieder Patienten bei uns haben, die wir schon mal vor einer Weile behandelt hatten.
Welche Möglichkeit haben die Patienten, diesem Zirkel dann zu entkommen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
Das ist extrem schwierig. Es wird immer wieder, also es gibt vereinzelte Programme von UNHCR und IOM, die Menschen in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Das ist natürlich aber für sehr viele auch überhaupt keine Option, weil sie ja aus guten Gründen geflohen sind. Insgesamt über 16.000 Menschen sind in dieser Weise in ihre Herkunftsländer bisher zurückgebracht worden. Es gibt ein kleines Kontingent an Resettlement-Plätzen in vor allen Dingen europäische Staaten. Das ist allerdings wirklich minimal und ansonsten bleibt kaum ein Ausweg, außer eben es doch übers Meer zu versuchen. Und dort wiederum ist ja die Lage mittlerweile derart katastrophal, was den Mangel an Seenotrettung angeht, dass es eigentlich auch keine Option mehr darstellt.
Aber welches Interesse hat denn dann eigentlich Libyen daran, den Geflüchteten solche Gewalt anzutun?
Naja, ich glaube, vielleicht ist ein Problem, dass es sozusagen ein Libyen als solches gar nicht unbedingt gibt. Das Land ist komplett gespalten. Es gibt einen akuten Konflikt, auch ein bisschen zwischen dem Ostteil des Landes und dem Westteil des Landes. Es gibt die sogenannte Einheitsregierung. Die hat allerdings nur Kontrolle über einen minimalen Teil des Landes. Und auch innerhalb des Gebiets, das von der Einheitsregierung sozusagen kontrolliert wird, gibt es weiterhin akute Konflikte zwischen ganz verschiedenen Gruppen. Und die meisten sind bewaffnet. Im vergangenen Jahr gab es große Gewaltausbrüche in und um Tripolis. Davon waren zum Beispiel auch zeitweise über 8.000 Geflüchtete und Migranten akut betroffen, weil sie eben in Internierungslagern untergebracht waren, in denen gekämpft wurde. Will sagen, man kann von Libyen nicht als einem Staat sprechen, sozusagen wie wir ihn aus Europa verstehen. Das ist alles nicht systematisch durchdacht und von einer Verwaltung getragen, die bis ins letzte Glied dann eben diese von oben kommenden Verwaltungsentscheidungen umsetzen könnte, sondern das ist alles ausgesprochen chaotisch und instabil.
Sie haben das jetzt schon ein bisschen angerissen, die Situation auf dem Mittelmeer. In welcher Verantwortung sehen Sie denn Europa, wenn es um die Bedingungen in Libyen geht?
Wir sehen tatsächlich mit immer größer werdenden Sorge den Verantwortungsschwund sage ich mal, bei den europäischen Staaten. Und ich möchte gar nicht mal so auf Italien eingehen, die völkerrechtswidrig ihre Häfen geschlossen haben, sondern es ist ein viel breiteres Problem. Der Trend hat 2015 angefangen, als das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum eingestellt wurde. Erst dann kamen ja überhaupt zivile Seenotrettungsorganisationen dazu, Schiffe aufs Mittelmeer zu schicken, um diese riesige, klaffende Lücke zu füllen, nachdem wir gesehen haben, dass die Todesrate auf dem Mittelmeer hochgeschnellt ist. Seither sehen wir eine lange Kette von eher Kriminalisierungsversuchen der Helferinnen und Helfer, anstatt dass die Menschen in der politischen Verantwortung ein neues Programm zur staatlichen Seenotrettung aufsetzen bzw. ermöglichen, dass zivile Seenotrettung wenigstens ihre Hilfe leisten kann und auch, dass die Handelsschiffe ihre Hilfe leisten können. Nämlich auch Handelsschiffe sind nach internationalem Recht dazu verpflichtet, Menschen in Seenot zu retten und an einen sicheren Ort zu bringen. Denn die Rettung, auch im rechtlichen Sinne, ist erst dann vollständig erfolgt, wenn die gerettete Person an einem sicheren Ort ausgeschifft wurde. Und da, nach allem, was wir gerade schon über Libyen besprochen haben, muss völlig klar sein, dass Libyen keine Option ist. Allerdings sehen wir leider, dass die EU-Politik immer weiter dahin geht. Die sogenannte libysche Küstenwache, die natürlich auch keine staatlich durchdachte und irgendwie nach vielen Gesetzen agierende Küstenwache im europäischen Sinne ist, sondern auch hauptsächlich von Milizen getragen wird oder von Gruppierungen, sage ich mal. Das muss sofort aufhören, dass die ausgebildet und mit Schiffen von europäischem Geld ausgestattet werden, um in einem mehr oder weniger rechtsfreien Raum Menschen nach Libyen zurückzubringen.
Welche konkreten Forderungen haben Sie denn dann, besonders auch an Europa?
Es ist ganz entscheidend, dass erstens, also wie gerade letztendlich auch schon angedeutet, ein staatliches Seenotrettungsprogramm wieder aufgesetzt wird. Das ist umso akuter, nachdem jetzt Ende dieser Woche sogar die Operation Sophia auslaufen wird und nicht verlängert werden soll. Das heißt, dass in erster Linie müssen die europäischen Staaten ihre eigene Verpflichtung gerecht werden. In einem zweiten Schritt braucht es dringend einen europäischen Verteilmechanismus für die Menschen, die gerettet werden. Es darf nicht so weitergehen wie in den letzten Monaten, dass Schiff für Schiff ein wirklich unwürdiges Geschachere um die konkrete Verteilung dieser einzelnen Personen auf dem Schiff hin und her geht und die Menschen wochenlang warten müssen, bis sie in einen europäischen Hafen einlaufen dürfen, weil nicht klar ist, wo die Menschen dort in das Verwaltungsverfahren gebracht werden können. Gleichzeitig brauchen wir nach wie vor legale Zugangswege direkt aus Libyen und aus anderen Staaten. Kann nicht sein, dass die gesamte Abschottungspolitik der EU dahin führt, dass die EU-Außengrenzen sich immer weiter weg von Europa bewegen und die Menschen auch in der Sahara sterben, weil sie gar nicht mal mehr nach Libyen kommen, gar nicht mal mehr ans Mittelmeer kommen. Also auch da braucht es wirklich ein ganz grundlegendes Umdenken und eine nachhaltige Lösung.